Herzlich willkommen zum Frontispitz Literatur Podcast Folge 209. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir die wunderbar humorvollen Max Bringmann und Alexander Röske. Ich grüße euch.
Ja, wir grüßen dich. Wir grüßen alle. Das ist nett, dass du nicht albern gesagt hast.
Ja, ich musste kurz überlegen, weil mir fallen langsam keine Anmods mehr ein, aber mal schauen, vielleicht kickt die Kreativität in nächster Zeit noch ein bisschen und dann reicht's noch für dieses Jahr vielleicht.
Hallo.
Darauf habe ich gewartet. Willkommen zum neuen Podcast-Jahr 2026. Ich habe zwar schon eine Folge von uns gehört, das war der Jahresrückblick 2025. Da wir da ja aber eben, wie der Name schon sagt, einen Blick zurück auf das vergangene Jahr geworfen haben, fand die zwar dieses Jahr schon statt, aber sie zählt nicht offiziell zu den Betrachtungen, sondern dies ist quasi Folge 1 für dieses Jahr. Wir werfen mal ein bisschen nicht nur unsere Schatten, sondern auch einen Blick voraus, was dieses Podcast-Jahr 2026 so für euch zu bieten hat und was wir uns so vornehmen. Ihr kennt das mittlerweile, ne? Wer das schon länger hört, der weiß, wir sprechen in dieser Folge darüber, welche Lesevorhaben wir uns für dieses Jahr vornehmen. Das können konkrete Titel sein, das können auch generell irgendwelche Statistiken sein im Sinne von, ich würde gerne 45 Bücher mindestens lesen oder ähnliches, etc. Und dann schauen wir ein bisschen darauf, was wir mit dem Podcast so dieses Jahr vorhaben. Also was wir so für Highlights geplant haben. Wir werden euch ausnahmsweise auch, das haben wir die letzten Jahre eher selten gemacht, ein paar konkrete Titel schon nennen, die wir für dieses Jahr fest eingeplant haben. So. Aber erstmal an euch beide. Wie ist denn euer Lesejahr bisher gestartet?
Gut.
Danke für die ausführliche Antwort. Alex, Max, bitte.
Also ich bin zufrieden, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt schon ein Buch meiner Liste abgehakt, das auch schon lange auf meinen Listen draufsteht, dementsprechend. Und mein Lesejahr beginnt ja immer zu Heiligabend. Also es geht immer von Heiligabend zu Heiligabend. Deswegen sind da jetzt auch schon ein paar Bücher auf der Liste drauf.
Ah, sehr gut. Alex, möchtest du noch Ergänzung vornehmen zu deinem wunderbar ausführlichen Gut.
Zu meinem Statement. ich beende jetzt tatsächlich mein erstes Buch, Benjamin Wood, der Krabbenfischer. Ich habe letztens schon mal drüber gesprochen gehabt. Sehr zu empfehlen. Mhm. Für alle Robert Seethaler-Fans bin ich nach wie vor der Meinung. Das ist sehr, sehr ähnlich geschrieben. Ich bin nur gar nicht so sicher, was als nächstes drankommt. Deswegen, ja, also ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen kann, dass man jetzt zufrieden ist oder nicht. Ich habe ein gutes Buch gelesen, beziehungsweise werde es beenden. Passt. Also,
sehr schön.
Gut.
Ich habe auch mein erstes Buch schon beendet. Und zwar eins, woran ich so ein bisschen das letzte Vierteljahr schon rumlaboriert habe. Es ist noch nicht Risiko von Kopetzky, sondern es ist ein weiterer Warhammer-Roman gewesen aus der Horus Heresy-Reihe. Das sind ja, glaube ich, über 60 Bücher. Ich bin jetzt bei Band 13. Also Band 13 habe ich abgeschlossen.
Schön.
Und den Spurenfinder angefangen. Jetzt. Es soll passieren. Kopetzky auch weitergelesen, Risiko natürlich, und das Nibelungenlied weitergelesen. Also ich arbeite mich so Stück für Stück, ich hoffe im Januar, zumindest noch durch die angefangenen Bücher. Und von daher bin ich erstmal gar nicht so unglücklich. Also bisher, ich muss zugeben, letzte Woche kam ich wieder mal gar nicht zum Lesen. Das lag nur daran, dass ich viel mit dem Auto fahren musste, auch witterungsbedingt. Ich hoffe, das kann sich jetzt ein bisschen ändern, aber aktuell die Woche ist auch schon wieder so voll, dass ich irgendwie kaum dazu komme. Naja, schauen wir mal. Aber grundlegend bin ich erstmal ganz zufrieden und daran schließt sich gleich meine nächste Frage an euch an. Welche Bücher habt ihr euch denn für das Jahr 2026 vorgenommen? Fangen wir mal vielleicht mit den Sachbüchern an, falls ihr das so geteilt habt, falls ihr da welche auf der Liste habt. Alex schüttelt schon vehement den Kopf.
Ihr wisst, ich lasse mich da überraschen. Treiben. Wenn mir was gefällt, wird es mitgenommen und gelesen. Wenn es mir nicht gefällt, beachte ich es nicht. Nein, ich habe tatsächlich überhaupt nichts jetzt irgendwie Zukunft in Planung. War ja jetzt letztes Jahr auch nicht so der Fall und am Ende sind es doch eine Handvoll Bücher geworden. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung.
Habe ich nichts geplant. Okay, ist ja auch vollkommen okay. Ne? Das ist ja eine andere Art der Lesegewohnheit. Und wie man sieht, selbst wenn man sich sowas vornimmt, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass man auch nur ein Buch von dieser Liste am Ende tatsächlich liest.
Ja,
ne? Aber Max, wie sieht es bei dir aus? Du hast bestimmt
ein paar draufstehen. Ich habe dieses Jahr mal nur noch erscheinende Bücher, beziehungsweise eins habe ich schon, auf der Liste. Und ach, das sind unterschiedlichste Sachen. Interessant für mich vor allem ist Matthias Brotkorb und Klaus Zierer. Das Buch heißt Tyrannei der Gleichheit. Hm. Und geht ums Bildungssystem, in dem laut den beiden Autoren Bildungsgerechtigkeit mit Bildungsgleichheit etwas verwechselt wird. Ich bin sehr darauf daran interessiert, an dieser Thematik. Wer die Bildungsnachrichten der letzten Tage verfolgt hat, sei das die Abschaffung des schriftlichen Dividierens in Niedersachsen in der Grundschule oder dass man in Berlin im Abitur Faust nur noch in einfacher Sprache liest. Das sind aus meiner Sicht alles Symptome, die für diese Tyrannei der Gleichheit stehen. Dementsprechend bin ich an den Gedanken der Autoren interessiert und habe meine eigene persönliche Ansicht dazu. Ja, das wäre erstmal das erste Sachbuch. Ich habe 6 Stück auf der Liste, also ich würde jetzt nicht alle hintereinander runterbeten, außer ihr möchtet
Brotkorb, hast du gesagt, ne?
Ja, Matthias Brotkorb.
Mhm. Und das ist schon erschienen, oder war das?
Das kommt alles dieses Jahr erst raus.
Das kommt doch, 96.02., ich habe es gerade gesehen. Ja, ich würde mich gleich anschließen. Passt nämlich ganz gut da rein. Hast du schon gelesen, ich glaube vorletztes Jahr demzufolge, Jonathan Haidt, Generation Angst.
Jawohl, habe ich schon gelesen. Gutes Ding.
Genau. Liegt bei mir seit einem halben Jahr auf dem Bücherstapel und schimmelt da vor sich hin. Aber wie wir heute gelernt haben, ne, Sundoku, Bücher, die man sich vorgenommen hat zu lesen, sind was Gutes.
Nein, dann hätte ich noch Hartmut Rosa, Situation und Konstellation. Das ist gerade erschienen. Hartmut Rosa ist ja auch einer der ganz großen deutschen Soziologen. Und da geht es um das Verschwinden des Spielraums oder des Ermessensspielraums in unseren Leben. Ich finde es bisher sehr gut geschrieben. Kann dem Autor in seiner Argumentation weitgehend folgen, wenn er sich nicht zu sehr auf bestimmte Randprobleme kapriziert, bin ich meist einverstanden mit dem, was er sagt. Gutes Ding.
Oh, sehr gut. Ich habe noch Bernd Brunner, ist auch schon ein Weilchen alt, ich glaube auch schon 2-3 Jahre alt. Unterwegs ins Morgenland, was pilgerreisende Abenteurer erwarteten und was sie fanden. Das ist mehr oder weniger so eine Zusammenstellung von Reiseberichten, die Brunner dort sich angeschaut hat. Und das trifft natürlich ein bisschen mein Interessensgebiet, auch meiner Doktorthesis, die weiterhin unbeachtet irgendwo in der Ecke liegt. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob mir da wirklich viel Neues begegnet. Ich hoffe da auf noch vielleicht 1 oder 2 Autoren oder Autorinnen. Es gab auch einige reisende Frauen, zum Beispiel Egeria. Zu der habe ich schon geforscht, also das ist jetzt nichts Neues für mich in dem Fall. Aber ich hoffe, dass ich da vielleicht noch 1, 2 Namen finde, die mir noch nicht über den Weg gelaufen sind. Oder vielleicht noch die eine oder andere Quelle zu den mir bereits bekannten Reisenden dort über den Weg läuft, die ich noch nicht mit dabei hatte. Ansonsten ist es eher ein populärwissenschaftliches Werk, dementsprechend bin ich mir da noch nicht sicher, ob da wirklich viel Neues dabei ist. Aber das hat mich irgendwie angesprochen vom Cover und thematisch, wie gesagt, sowieso. Und wenn ich da ja schon ein bisschen was kenne, dann dürfte das auch vom Lesetempo her, glaube ich, recht flott gehen, wie ich da durchkomme. Also das ist mit auf der Liste. Stand, glaube ich, ich weiß gar nicht, hatte ich das letzte Jahr schon draufstehen? Könnte durchaus sein.
Ja, bei mir ist jetzt die Entscheidung schwer. Ich nehme doch Harald Meller und Kai Michel, die ein neues Buch rausbringen. Eigentlich sollte das letztes Jahr schon rauskommen. Im Herzen der Macht, und es geht um archäologische Funde zu Otto dem Ersten, Otto dem Großen. Und ich habe ja zu Otto meine Staatsexamensarbeit geschrieben. Und wenn ich eines Tages so als Pensionär in größter Langeweile lebe und ich doch mal Philipps Versuch auch unternehme und meine Doktorarbeit schreiben würde, dann immer zu Otto dem Großen. Ich glaube nur, dass das da fast alles abgegrast ist. Dementsprechend auch da freue ich mich über neue Befunde, mit denen ich meine Ideen ausbessern könnte. Ja, das wäre jetzt so das dritte auf meiner Liste.
Ah, das habe ich auch drauf, dann kann ich das überspringen, das ist schön. Jetzt muss ich überlegen, du hast gesagt, die anderen nennen wir dann einfach. Da nenne ich einen Autor. Ich befürchte fast, dass ich nicht dazu kommen werde, weil es noch einen zweiten Autor gibt, dessen Buch ich schon angefangen habe. Das ist das gleiche Thema. Und zwar, die Rede ist von Thomas Esbridge. Der hat ein Buch über die Kreuzzüge geschrieben. Und Thomas Esbridge hat vorher Der größte aller Ritter geschrieben. Und Esbridge schreibt grandios. Also das, ich habe da so einen ähnlichen Mini-Crush auf ihn und seine Bücher wie auf Stephen Greenblatt. Das sind einfach toll, wie er das ganze Mittelalter zum Leben erweckt und wie er die Kreuzzüge wirklich erfahrbar macht, in Anführungsstrichen. Wir hatten aber letztes Jahr jetzt schon über Dan Jones gesprochen, dass er so ein bisschen eine Überraschungswundertüte war. Und der hat natürlich auch ein Buch über die Kreuzfahrer geschrieben. Und das habe ich bereits angefangen. Und das werde ich zu Ende lesen dieses Jahr. Und ich befürchte, dass ich mir dann denke, naja, nochmal das gleiche Thema muss ich jetzt nicht lesen. Auch wenn Esbridge, so steil ist die These gar nicht, ich glaube, der bessere Wissenschaftler ist. Aber das ist eben auch der Unterschied. Denn Jones ist eher so der schriftstellerische Historiker, sage ich mal, oder Geschichtswissenschaftler, während Thomas Esbridge wirklich ein Meister seines Fachs ist. Und eben einer, der dort wirklich Tiefenforschung betreibt.
Also ich kann dir sagen, auch die Wiederholung hilft. Ich könnte mich mit der Fluchtgeschichte des Zweiten Weltkrieges endlos auseinandersetzen. Da kommt bei mir dieses Jahr auch ein Buch dazu. Wir sind beim Nennen. Stephen Greenblatt steht bei mir nämlich auch drauf. Da kommt auf Deutsch jetzt Die dunkle Renaissance raus. Da, Stephen Greenblatt ist einfach cool. Haben wir hier im Podcast auch schon mal besprochen. Die Wende hieß das Buch. Können wir, glaube ich, immer noch empfehlen.
Ja, absolut.
Dann Jörg Barbarossa.
Kurze Anmerkung dazu. Es ist nicht die Wende 1989 gemeint. Das Korrekt. Ist ganz wichtig zu sagen. Das hat damit nichts zu tun. Es geht um die Renaissance.
Da würde ich mich aber, das würde ich auch gerne nochmal lesen. Aber dann habe ich noch auf der Liste Jörg Barbarowski, Am Volk vorbei, zur Krise der liberalen Demokratie. Und mein persönlicher Crush, nachdem ich den bei Jung und Naiv gehört habe, ist Leonard Horowski, ein Privatdozent, der wirklich von seinen Vorträgen und Büchern lebt. Der hat das großartige Buch geschrieben, Das Europa der Könige, und das ist ein Adelsforscher. Aber Historiker.
Oh ja.
Und der bringt ein neues Buch raus, das heißt Herrlichkeit und Ewigkeit. Und dieser Mann hat mir gezeigt, dass mich ein Thema nicht interessiert und ich es so spannend finde, nur weil er darüber redet. Und zwar, der kann da 3-4 Stunden drüber reden und ich finde es immer noch krass, weil der alles weiß zu dem Thema und ich liebe diese Art von Wissenschaftler oder Experte zu irgendeinem Thema, die auch alles an ihrem Thema lieben. Und auch so ein breit gefächertes Wissen dazu haben, das ist wirklich großartig. Das ist mein sechster Wunsch, dieses Sachbuch hier. Oder Halbjahr.
Also erstmal. Wenn er so schreibt, wie er spricht, dann sind das, glaube ich, großartige Bücher. Ich habe noch nichts von ihm reingeschaut. Hast du schon mal in irgendein
Buch
von ihm
jetzt reingeschaut? Ich habe das Europa der Könige habe ich da. Man kann das gut lesen. Das Problem ist, es ist lang und die Setzung der also die haben die Schrift zu klein gemacht. Also lieber macht zweiten Band draus, I don't care. Aber das las sich so unangenehm, nicht von seiner Sprache, sondern einfach vom Gesetzten her, fand ich anstrengend.
Na, okay. Gut, dann mache ich es ganz kurz. Ich zähle nochmal fix auf. Ich habe nämlich noch zwei Bücher, die ich noch abschließen möchte gerne. Das ist einmal Mike Martin, How to Fight a War. Das ist mehr Militärtheorie. Wirklich ganz klassisch, wie werden Kriege auf militärischer Ebene geführt? Das hat mich einfach interessiert. Und ich habe aber nur, ich glaube, vorletztes Jahr habe ich das angefangen. Und ich glaube, ich habe die Hälfte gelesen. Dann wurde mir das einfach zu trocken. Das ist wirklich ganz stumpf militärtheoretisch. Das ist spannend an sich, aber es ist jetzt auch nichts, wo man sagt, oh, Spannung. Im Sinne von, das reißt einen jetzt in irgendeiner Form mit. sondern er macht das wirklich ganz trocken. Was weniger trocken ist, was ich aber auch gerne zu Ende lesen möchte, was aber sehr lang ist, ist Die Schlafwandler von Christopher Clarke, wahrscheinlich das Standardwerk zum Ersten Weltkrieg, wenn man jetzt vielleicht Münkler, der große Krieg, ausklammert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Max, du hast, glaube ich, beide gelesen schon, ne?
Ne, Die Schlafwandler nicht ganz.
Es ist auch echt hart, das sind wirklich viele Seiten und das ist wirklich deep.
Aber ich finde, klar kann halt schreiben, das ist der erste Punkt,
ja,
B. Ich würde keins von beiden als Standardwerk bezeichnen, weil Clark halt mit seiner These vorausgeprescht ist. Und wenn du Vorreiter bist, ist ein Standardwerk immer schwierig, finde ich. Weil du eine Einzelposition erstmal hast, derer sich viele anschließen können. Nichtsdestotrotz, das ist sehr lesenswert. Also kann ich empfehlen.
Also ich finde es halt abseits von seiner These auch, deckt es unfassbar viel Wissensstand um den Ersten Weltkrieg ab. Deswegen sehe ich das ein bisschen da in der Richtung eher als schon ein Werk, was man standardmäßig zum Ersten Weltkrieg lesen sollte, um diese Zeit zu verstehen. Und dann seine These ist quasi der Bonus da oben drauf. Du hast noch eine Anmerkung? Ah, okay. Max hat scheinbar gerade ein kleines technisches Problem. Dann mache ich einfach weiter. Das letzte Buch, was noch auf meiner Liste steht, ist Stephen Fry, und zwar Die Odyssee. Das ist der vierte Teil seiner Mythenreihe gewissermaßen. Passend natürlich auch jetzt dazu, dass Christopher Nolan ein neuen Film, nämlich Die Odyssee, ins Kino bringt. Das möchte ich lesen. Stephen Fry habe ich letztes Jahr Troja gelesen, großartig. Der Mann weiß einfach, wie die griechische Mythologie funktioniert und kann die wunderbar nacherzählen. So, lieber Alex, damit du jetzt auch noch was zu tun bekommst.
Ja. Nee, ich habe noch eine Frage an Alex.
Ja, bitte.
Also, du hast jetzt unsere 12 Ideen gehört. Mhm. War was für dich dabei?
Wie Philipp schon sagt, das Standardwerk über den Ersten Weltkrieg, Clark, Schlafwandler. Ich habe es aber noch nicht mal im Besitz. Aber das ist so ein Buch, was vermutlich auch mal auf der Longlist, wie man so schön sagt, steht. Ansonsten, ich bin kein Sachbuchleser. Also es war jetzt nichts dabei, wo ich dachte, okay, krass, das ist echt cool, das interessiert mich. Ich muss es sehen. Also ich glaube, ich bin der Impulskäufer. Kann man abkürzen. Ich muss es sehen und oder es muss jetzt irgendwie wieder was passieren. Also jetzt gerade aktuell jetzt die Entwicklung, die wir ja politisch gerade sehen, jetzt nicht ganz so toll. Und also jetzt, weiß ich nicht, wenn vielleicht doch mal irgendwo ein Buch erscheint über die Geschichte des Irans, die politische Geschichte, das wäre vielleicht so eine Sache, aber ich muss es sehen, ich muss in der Stimmung in dem Moment sein, dann wird es auch gekauft. Ansonsten kann ich keine Prognose abgeben. Mir fiel bloß noch ein Buch ein. Wenn wir jetzt gerade im Sachbuchbereich sind, das liegt ja eigentlich direkt in meinem Sichtfeld. Nochmal ganz zu Beginn die Frage, wie das Jahr begann. Und das ist tatsächlich ein kleines Highlight. Ich weiß gar nicht, warum ich davor nicht dran gedacht habe. Ich muss es mal holen. Und zwar im Kindergarten stand eine große Kiste mit Büchern und da stand oben drauf zu verschenken. Also ich weiß nicht, wer diese Bücher gesponsert hat und dort reingetan hat. Jedenfalls bin ich dort mit meinem Jungen mal kurz ran und mein Sohn ist gerade in seiner Ägyptenphase, in dem irgendwie alles spannend ist, was aus Ägypten kommt. Und dort habe ich, es ist jetzt wirklich schade, dass das unsere Zuhörer nicht sehen, dieses Buch entdeckt. Das heißt Mumien und Pyramiden. Die geheime Welt des Tutanchamun und der Pharaonen. Ich würde sagen, es ist eigentlich so ein Buch für, ja, man könnte fast sagen, für Grundschulkinder. Das Tolle an dem Buch ist aber, also nicht nur, dass es, ich sag mal, ganz gut, ganz hübsch aufbereitet ist, viele Bilder, viel Text, es hat auch unendlich viele Klappen zum Aufmachen, in dem wirklich alles Mögliche drin steckt. Von Karten über diverse ägyptische Götter, über die Kanopen, wo man dann sieht, in welcher Kanope welche Organe drin waren. Es gibt hinten, was ich mega finde, ja, zum Aufklappen der Prozess der Mumifizierung. Es gibt, und jetzt muss ich mal gucken, auf welcher der Seite. Ah ja, es gibt hier so ein kleines Beutelchen drinnen mit den Grabbeigaben oder den eingewickelten Amuletten, die Tutanchamun bei sich trug. Es gibt in der Mitte ein Buch, wenn ich das aufklappe, erscheint die Pyramiden von Gizeh in 3D. Ne, sieht man so, da, so, zack.
Ja. Ne? Ah, das ist mega.
Und, aber das ist auch wirklich, es gab dann hier irgendwo eins, und das wollte ich euch jetzt eigentlich mal zeigen, weil das, ich weiß gar nicht, wo das ist, das ist eine Mumie abgebildet, und da kann man auch eine kleine Klappe hochmachen, und dann zieht man einfach mal das Röntgenbild dieser Mumie aus dieser Klappe raus. Sehr also cool. nicht auf Papier, sondern halt auch hier auf Zellophan und alles. Also irgendwie, diejenigen, die das Buch hier kreiert haben, haben sich da richtig, richtig Mühe bei gegeben. Und ich finde das mega nice. Und das Buch war, warum auch immer, zu verschenken in dieser Kiste drin. Also das war, in der Hinsicht könnte man eigentlich sagen, begann das Jahr nicht nur gut, sondern wirklich, wirklich toll. Weil so ein Buch kannte ich noch gar nicht. Jetzt muss ich gucken, dass ich das so ein bisschen aus der Griffweite meines Jungen bekomme, weil ich da die große, große Befürchtung habe, dass das vielleicht dann doch kaputt gehen könnte. Also ich finde es jetzt gerade nicht, aber es ist auch mit Lesezeichen in Papyrus war mit drin. Es ist also ein cooles Buch. Ist leider gerade auch komplett vergriffen. Gibt es derzeit nicht zu kaufen. Ist irgendwo von 2008, wenn ich das richtig gesehen habe, im Impressum. Wo haben wir es denn? Also ja, zumindest was das angeht, begann das Jahr tatsächlich mega toll. So, könnte man den Bereich des Sachbuchs zählen, aber für Kinder und für Kinder selber ist es aber richtig, richtig cool gemacht, weil du dort viel Haptisches mit drin hast im Buch.
Ich hatte als kleiner Bub auch so ein, also nicht genau das, aber so ein sehr ähnliches Buch über Ägypten und die Pharaonen und Co., und mit genau den gleichen Gimmicks, also nicht den gleichen Gimmicks, aber genau solchen Gimmicks drin. Mit cool. einer Karte und ja. So einem Satz von ägyptischen Hieroglyphen und wo du das übersetzen konntest.
Genau, also genau, das ist auch hinten noch
ganz drin. Ganz viel, also wirklich habe ich geliebt, weil du auch überall was rausnehmen konntest. Und dann hast du eben die Kanopen mit dabei, mit den Innereien oder mit den Gedärmen, die da rausgerüttet, den Organen, so rum ist richtig. Das ist schon
ganz wahnsinnig cool.
Und auch mit so einer Karte mit den Gräberstätten, also wo dann im 19. Jahrhundert die Grabungen stattgefunden haben, was sie wo gefunden haben und so weiter. Wie die Pyramiden aufgebaut sind im Inneren. Das ist toll. Ja. Habe ich auch geliebt als Kind. Also ich kann deinen Sohn da vollkommen nachvollziehen.
Na, ich aktuell. Also das ist ja.
Nimm's ihm nicht weg.
No? Ich finde das, ich finde das mega. Also, dass sich da überhaupt jemand so eine Idee gemacht hat.
Und ich wollte danach Ägyptologe werden, also.
Kann ich voll verstehen. Und jetzt kann ich das in die. Das ist hier übrigens das Röntgenbild.
Ja, das ist ja. Nice.
Kann man es dann schön. Und finde ich mega. Also das tolle Idee. Leider vergriffen.
Ja, gut, weißt du nicht, häufig bei solchen illustrierten Büchern, die so alt sind, ne? Das ist jetzt nichts, was noch verlegt wird in irgendeiner Form.
Schade drum.
Aber. Wirklich. Ja, dafür kommen halt 1000 neue.
Ja,
ne? Also Ägypten ist so ein Evergreen und dann kommt der nächste Bildband und dann kommt der nächste Bildband und die alten werden halt nicht mehr aufgelegt. Und ja. Gut. Ja. Aber zur Belletristik, lieber Alex.
Ja.
Welche belletristischen Bücher hast du dir denn nächstes Jahr vorgenommen? Das sag jetzt nicht alles von John Grisham.
Das können wir jetzt eigentlich kurz machen. Du kannst das, was ich letztes Jahr hineingeschnitten gesagt habe, kannst du jetzt reinschneiden. Und dann haben wir es. Tatsächlich habe ich mir auch dieses Jahr vorgenommen, die nächsten 2, 3 oder 5 Bücher von John Grisham zu lesen. Ist ja fest vorgenommen, dass ich da einfach mal alles von ihm durchlese.
Und das nächste den Schwung liegt, einfach mit.
Jetzt ist schon wieder ein gutes halbes Jahr vergangen seit dem letzten. Und jetzt ist das nächste, ist Die Bruderschaft. Das steht auch schon im Regal griffbereit. Mal gucken, wann ich mir dann die Muße gebe, dieses Buch dann auch anzufangen. Auch der nächste Autor, Joe Lansdale, jetzt habe ich von ihm, weiß ich gar nicht, 8, 9 oder 10 Bücher gelesen. Ich glaube, ein bisschen mehr hat er noch geschrieben, beziehungsweise ein bisschen mehr ist noch ins Deutsche übersetzt worden. Das heißt, von ihm werde ich jetzt dieses Jahr auch den Rest lesen, was in Deutschland erschien, sofern ich an diese Bücher noch rankomme. Das ist auch immer so eine Sache, weil das jetzt nicht besonders große Auflagen waren, die man gedruckt hat und dementsprechend natürlich alle vergriffen sind. Jetzt muss man schauen, dass man die in irgendwelchen Antiquariaten irgendwo noch findet. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin kein großer Fan, wenn da irgendwo steht, gebraucht, Zustand akzeptabel, ist das für mich eigentlich fast schon No-Go. Also das.
Und dann ist das für dich inakzeptabel.
Ja, das ist, wir hatten ja, das war ja dieser Autor, wo wir auch schon mal drüber gesprochen hat, da kaufst du ein Buch, gebraucht, Zustand gut. und schlägst das vorne auf und siehst, dass das in irgendeiner Urlaubshütte geklaut wurde.
Ja.
Weiß ich nicht, das, ne? Und
ja, gut, das dafür kann halt der Händler nichts wahrscheinlich.
Nee, das nicht, aber ich bin da sehr eigen. Also das sollten, die Bücher müssen auch in einem guten Zustand sein. Zumal ich ja sowieso hauptsächlich Taschenbücher lese und ich hasse hinten diese Knicke drin.
Ne? Ja.
Aber auch darüber hatten wir ja schon gesprochen. Und ich würde jetzt erstmal euch das Wort geben, bevor dann noch die nächsten Bücher kommen.
Mhm. Max.
Ja.
Leg mal los.
Ganz oben stand und steht Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Das habe ich vor 2 Tagen abgeschlossen. Und muss sagen, das ist einfach ein klassischer Ritt, der ganz, wie soll ich das ausdrücken? Alles ist komisch an diesem Buch. Die Handlung ist komisch, das Personal ist komisch, aber es ist super gut. Und es macht die Auseinandersetzung damit sehr interessant, da Bulgakov ja 11 Jahre dran geschrieben hat, von 1929 bis 40, und dann ist er leider verstorben, und da er im letzten halben Jahr schon seine, ich glaube, Nierennekrose hatte, ist er dann auch schon erblindet und musste es seiner Frau diktieren, und man merkt im Buch, dass ganz viele Stellen schlicht und ergreifend unlektoriert sind. Das sind so ganz simple Sachen. Das fängt an mit dem Satz, ja, und er trägt eine Pistole bei sich, eine automatische. Und 2 Absätze später kommt, ja, es ist er hat einen Revolver und schießt damit. Wo man einfach sagen kann, das geht nicht. Das sind einfach Lektoratsprobleme, das er ja nicht hatte. Und wenn man sich die Entstehungsgeschichte des Buches anguckt, das wird 40 abgeschlossen, erscheint, glaube ich, 60 und ungekürzt dann in den 80ern das erste Mal. Wir wissen nicht, also er hatte keine Zeit mehr, es so perfekt zu machen, wie er es sich gewünscht hätte. Mhm. Und gleichzeitig müssen wir nehmen, was wir kriegen können, aber dafür war es mega cool.
Okay. Aber das hast du jetzt schon abgeschlossen?
Das habe ich schon abgeschlossen. Das war aber mein Ziel. Das war, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren schon mal mein Ziel. Da habe ich es nicht geschafft. Aber jetzt, deswegen habe ich es nochmal draufgesetzt, weil ich brauche Erfolgserlebnisse bei den Romanen. Das gelingt mir nicht so oft.
Ja.
Und deswegen Michail Bulgakov, Meister und Margarita.
Wie viel hast du denn jetzt auf deiner Liste stehen für dieses Jahr an Romanen?
Auch da 6.
Oh, okay.
Darf ich da mal kurz fragen, eure Listen, die habt ihr euch größtenteils fertig gemacht aus den Buchvorschauen oder sind das?
Nee, da sind noch ältere dabei.
Sind noch ältere, okay.
Bei dir, ja, du also schüttelst auf den Kopf, okay. Ja, bei mir ist, glaube ich, aus den Buchvorschauen nichts dabei.
Sehr gut.
Das sind alles Sachen, die älter sind in irgendeiner Form und die ich dann eher zurückstelle, wenn an den Buchvorschauen tatsächlich was kommen sollte, beziehungsweise wenn tatsächlich was erscheint, wo ich sage, das überzeugt mich so sehr, dass ich es jetzt lesen muss. Aber ohne da jetzt groß zu spoilern, bei der Belletristik oder bei der Literatur ist das in der Regel nicht der Fall. Also passiert ganz selten, dass wirklich ein Buch erscheint, wo man sagt, boah, das muss ich jetzt lesen. Das ist so gute Neuerscheinung, dass ich die jetzt direkt lesen muss.
Ich muss da noch kurz eingrätschen. Alex, von meinen 6 Büchern sind 3 quasi Neuerscheinungen. Aber 2 davon schon mindestens 90 Jahre alt.
Also erstmals also auf Deutsch erschienen oder?
Entweder erstmals oder wieder neu aufgelegt in einer schönen Ausgabe, bei der ich sage, Mensch, da kannst du jetzt auch mal zugreifen, das ist hübsch.
Bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt, was Philipp als erstes auf der Liste hat.
Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt dann mache ich auch weiter mit Klassikern, die ich noch nicht zu Ende gelesen habe. Aber in denen ich so ein bisschen noch rumlaboriere. Das wird wahrscheinlich wieder meine Sommerlektüre sein, wenn mir der Podcaster nicht dazwischen grätscht. Da kommen wir später noch dazu. Miguel de Cervantes, Don Quixote. Ich habe die erste Hälfte vom ersten Band hinter mir, wie gesagt. Und den möchte ich gerne dieses Jahr weiterlesen und eigentlich wenigstens den ersten Band abschließen. Und das ist aber noch ein ganzes Stück Arbeit. dass ich das, dafür braucht man Geduld, dafür ein bisschen Sitzfleisch und vor allen Dingen ein bisschen Ruhe. Deswegen hat es im Urlaub ganz gut geklappt. Ich konnte mich da auf die Terrasse setzen, in die Sonne, Kaffee dazu und dann einfach mal eine Stunde lesen oder so. Und musste nirgendwo hin, musste nichts machen, hatte auch nichts, womit ich mich ablenken konnte oder also was noch irgendwie zu erledigen war, wie es ist, wenn man zu Hause sitzt manchmal. Und dann hatte ich auch die nötige geistige Freiheit, mich auf das einzulassen. Also Don Quixote, ein Ziel für dieses Jahr. Und dazu gleich noch ein zweites, kleineres, was auch noch abgeschlossen werden will. Ich habe mich vorhin schon kurz erwähnt. Die Nibelung. Da fehlen mir noch, ich glaube, 60 Seiten oder sowas. Das ist das Abendvorlesebuch. Und das wollen wir aber noch irgendwie jetzt die nächsten Wochen beenden.
Sehr schön.
Dann nehme ich Vlyacheslav Raymond. Keine Ahnung. Also Raymond geschrieben, Raimond. Es ist ein polnischer Autor, auch Nobelpreisträger aus den 20er Jahren. Und da kommt in der wundervollen, im wundervollen Verlag Die andere Bibliothek das Buch Das gelobte Land raus. Und ich gebe ja Nobelpreisträgern immer wieder eine Chance. Habe ich übrigens jetzt mit unserem aktuellen Nobelpreisträger auch getan. Also Laszlo Krasznahorkai, den habe ich jetzt auch zwischen den Jahren, wie man das so schön sagt, gelesen und habe es nicht bereut. Das hätte ich nicht gedacht, ein Buch aus elf Sätzen. Ja, das war meine zweite Idee.
Da habe ich überlegt, wurde das verschoben?
Das wurde verschoben, das sollte letztes Jahr schon rauskommen.
Genau, das hatten wir doch im Herbst schon in der Verlagsvorschau mit drin. Und das wurde jetzt aufs Frühjahr verschoben. Ja. Bleiben wir gleich bei polnischen Autoren. Du hast es auch schon gelesen, Max. Szczepan Twardock, Die Nulllinie, steht bei mir als nächstes an. Also ich möchte sozusagen, nachdem ich Risiko beendet habe, die Nulllinie zwischenschieben. Das ist ja nicht so umfangreich, ich glaube 200 Seiten oder sowas. Und das steht bei mir als nächstes auf dem Tableau.
Ah, was nehme ich denn jetzt als nächstes? Einen fast vergessenen Autor nehme ich. Oh ja, ich Leo Perutz, Prager Autor, Zeitgenosse Kafkas, hat verschiedenste kleine Novellen geschrieben. Und da weiß ich noch nicht, ob ich Nachts unter der steinernen Brücke oder Der Meister des jüngsten Tages lesen möchte. Aber es gibt, ich glaube, das ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag, gab es diese Reihe, wo Autoren andere Autoren vorstellen. Und Daniel Kehlmann hat Leo Perutz vorgestellt und hat mir ganz, ganz schön Bock gemacht, das auch zu lesen. Dementsprechend, das ist dabei. Und das letzte von den Neuerscheinungssachen ist dann Nikolai Gogol, Tote Seelen. Mhm. Erscheint in der Friedenauer Presse eine neue Ausgabe und da habe ich sehr, sehr großes Interesse daran. Einer der ganz großen russischen Erzähler, dem ich natürlich auch gern meine Aufwartung machen möchte. Ich glaube, von dem habe ich schon ein paar kleinere Geschichtchen gelesen. Und da bin ich ganz, ganz interessiert, wie das so ist.
Gogol ist auch schon tot, ne? Ist
ja, lange.
Mitte 19. Jahrhundert oder irgend sowas. Ja, weil du gerade Neuerscheinung gesagt hast, deswegen war ich kurz irritiert. Und musste mal nachsinnen. Ich soll eigentlich, hat meine Freundin gesagt, damit wir uns drüber unterhalten können, Dan Brown lesen. Ihr habt den ja beide schon gelesen, ne? Mhm. Sie hat sich zum Glück jetzt mittlerweile mit einem anderen Freund drüber unterhalten und dementsprechend muss ich das jetzt nicht so ad hoc direktement lesen, denn ich scheue mich gerade noch ein bisschen davor. Sie war so die ersten zwei Drittel des Buches wirklich, meinte sie, ja, super, lässt sich hintereinander fluffig lesen. Und so das Ende meinte sie dann so, die letzten 100 Seiten hätte es nicht gebraucht. Und das hat mir dann so ein bisschen den Schwung genommen, zu sagen, okay, ich lese das jetzt auch gleich im Anschluss. Und da würde ich lieber gerne einen anderen, sage ich mal, belletristischen Unterhaltungsliteraten zwischenschieben, und zwar Frank Schätzing mit Helden. Das ist ja der zweite Teil seiner nunmehr zur Trilogie werdenden Reihe über den also ich muss kurz überlegen, ich glaube, es war ein Dieb, genannt der Fuchs. Der erste Teil hieß Tod und Teufel, der ist schon in den 90er Jahren, so wenn ich mich recht erinnere, erschienen. Den habe ich letztes Jahr gelesen und der war gut, der war unterhaltsam, der hatte ein paar Schwächen. Man hat gemerkt, dass es ein früher Schätzing ist. Und ich bin aber gespannt, was Schätzing jetzt nach all den Jahren und der großen Erfahrung, die er natürlich in der Zeit dazu gewonnen hat, jetzt aus der Geschichte macht. Helden ist, glaube ich, dreimal so umfangreich. Das ist ein riesen Backstein. Aber ich bin gespannt. Die Leseprobe hat sich sehr gut gelesen. Man hat wirklich gemerkt, dass da liegen ein paar Jahre dazwischen bei ihm. Deswegen Frank Schätzing Helden würde ich gerne lesen. Und um noch einen anzufügen, den ich auch gerne mal wieder lesen wollen würde, von dem ich immer noch nicht alles gelesen habe, das wäre Benedict Wells. Da fehlen mir nämlich noch Spinner und Fast Genial, die beiden. Hm. Und die habe ich jetzt letztens mal wieder im Regal stehen sehen und dachte mir, ja, Benedict Wells, den könnte man, das geht schnell, das ist nicht so umfangreich und auf seine Bücher hätte ich mal wieder Lust. Und anstatt dann einen Becks letzten Sommer zum Beispiel nochmal zu lesen oder ein Die Wahrheit oder über das Lügen, würde ich dann doch vielleicht erstmal die zwei Bücher nehmen, die ich bisher immer hinten angestellt habe, weil sie mich jetzt vom Thema nicht sofort angesprochen haben. Aber welches davon, weiß ich noch nicht. Aktuell würde ich, glaube ich, Spinner vorziehen, aber mal gucken, was mich dann, wie es mich dann überkommt. Vielleicht, das ist so ein perfektes Buch für so einen Kurzurlaub, so für so 4-5 Tage. Und dafür ist das, glaube ich, ziemlich perfekt. Max, hast du noch was?
Ja, ich habe noch zwei. Christoph Hein, Das Narrenschiff, stand schon letztes Jahr drauf. Ich versuche es dieses Jahr noch einmal. DDR-Geschichte mag ich. Und eine ganz neue Neuerscheinung, das könnte auch was für Alex sein, damit kriege ich ihn hundertprozentig. Die Straße, aber von Robert Seethaler, ein ganz neues Buch. Ich weiß, du hast auf Cormac McCarthy gehofft, aber den hatten wir schon.
Nee, ich hatte überlegt, okay, eine Neuerscheinung oder als Graphic Novel. Ne? Das wäre auch so.
Gibt's aber habe ich jetzt.
Gibt's
ich habe die Graphic Novel von Die Straße, aber auf Englisch, die ist richtig cool.
Okay. Ja. Muss man mal zeigen, welche das ist, wenn es. Ich kenne die deutsche Variante nur davon. Müsste man mal gucken, ob das die gleiche ist.
Aber, ja, das wäre interessant.
Ist aber wahrscheinlich, ja. Ja, die ist großartig. Die habe ich schon im Buchladen stehen sehen. Habe ich mir auch nicht gekauft, weil. Boah.
Okay.
Ja, mir hat bisher der Roman gereicht. Das, aber die Graphic Novel sah richtig gut aus. Aber ist, wie immer bei den Graphic Novels ist Großformat. Und recht üppig vom Preis. Hm. Also ich würde sagen, bestimmt irgendwas um die 30 Euro kostet das Ding locker. Müsste ich aber jetzt nochmal nachgucken. Das wäre jetzt nur geschätzt. Jo, ich würde noch zwei ins Rennen werfen. Und die den anderen vorziehen, die ich jetzt einfach mal hinten runterfallen lasse. Einmal noch Walter Mörs, Quert. Ich hatte es letztes Mal schon angesprochen. Das lag bei mir unterm Weihnachtsbaum. Den möchte ich unbedingt lesen. Und wenn ich dann im Walter Mörs Drive bin, dann vielleicht noch den Schrecksenmeister. Den habe ich letztes Jahr bekommen. Diese Bücher sind einfach grundschön. Und noch als, das weiß ich aber nicht, ob ich es schaffe. Ich würde gerne weiter die Expanse lesen. Habe ich ja letztes Jahr gesagt, das war so meine Entdeckung letzten Jahres. Eine so gute Science-Fiction-Reihe habe ich lange nicht gelesen und lange nicht entdeckt und dementsprechend würde ich da gerne weiterlesen. Dann ist mir aber aufgefallen, wie viele Bücher ich jetzt dieses Jahr schon auf meiner Liste habe, die ich gerne lesen wollen würde. Und dann habe ich festgestellt, wie viele Seiten die alle haben. Das sind so alles 500, 600 Seiten plus Bücher. Ja, das it's a challenge. Und wenn ihr jetzt nicht noch was habt, Alex, du hast, glaube ich, noch du hast noch was angespoilert.
Ein paar. Also ich kannst du jetzt erstmal verkünden, Robert Seethaler, Die Straße, ist so eben der Liste hinzugefügt worden. Und das ist auch so ein Autor, also sobald das rauskommt, ich hoffe mal, dass das preispolitisch jetzt nicht wieder.
Ja, gut, da brauchst du dir keine Illusion machen.
Das wird ja, wahrscheinlich nicht. Das wird also
26
Euro. Ne? Das ist halt immer, aber ja, Seethaler wäre es mir wert.
25, dann, Alex.
25. Ja. Okay, es wäre auch nicht der erste Hardcover in meiner Sammlung, deswegen ist das okay.
Wir kriegen dich auch noch in die Reihe der Hardcover-Freunde.
Ich bin der abends im Bett Leser und es ist ein Unterschied, ob du ein Taschenbuch in der Hand hast oder ein Hardcover.
Nur wenn man es nach jemandem wirft.
Nee, das hat ein Taschbuch liegt besser in der Hand, wenn du auf der Seite liegst. Also ich lese ja nicht auf dem Rücken und halte das Buch dann so vor mich hoch, sondern ich liege ja auf der Seite quasi, und das Hardcover ist nicht gut.
Da also, sprechen wir nochmal drüber, wenn wir dann unser Sommer-Podcast-Buch lesen, unser Taschenbuch.
Ja, tatsächlich.
Da kannst du nochmal erzählen, wie gut sich das auf der Seite lesen lässt. Wenn du dann auf der linken Seite liegst oder so die zwei Seiten, die du schon gelesen hast, so hochkant stehen.
Die ersten zwei, genau.
Genau, und die 1000 Seiten dir dann immer wieder ins Gesicht klappen.
Das stimmt.
Dann reden wir nochmal darüber, wie
sich ich habe das Buch noch nicht gekauft. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Stephen Kings S ging aber auch zu lesen im Liegen. Und das ist ja nur ähnlich lang. Tatsächlich ist eins, welches ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, jetzt endlich mal, leider nur als Hardcover überhaupt erhältlich, ein Klassiker, Edna Ferber, Giganten. Das wird auf alle Fälle, hoffe ich, mal dieses Jahr gelesen. Definitiv gelesen wird Kellen Wink. Hatte ich ja meine Entdeckung des letzten Jahres mit Bärenzähne. Mhm. Ich habe mir von ihm noch Big Sky Country geholt. Und das wird noch gelesen. Liegt auch hier schon im Regal. Und dann, ich freue mich auf die Leipziger Buchmesse, weil es wird definitiv einen Abstecher zum Polar-Verlag geben. Und mal schauen, was die dieses Jahr für mich dort ausgebreitet haben.
Nur für dich, exklusiv für
Alex. Das werde ich wahrscheinlich wieder mit Max machen, wenn der Philipp gerade irgendwo unterwegs ist.
Was?
Das ist mittlerweile auch schon fast Tradition. Und ja, da wird definitiv auch das ein oder andere Buch im Rucksack landen. Oder den Rucksack vielleicht sogar gleich voll machen. Ich weiß es nicht. Und das wäre es zumindest mit dem, was ich definitiv vorhabe zu lesen. Ich habe aber noch eine Frage. Habt ihr Wünsche? Gibt es Autoren, bei denen ihr sagt, das wäre cool, wenn von dem noch was erscheint? Oder Sachbücher, das wäre cool, wenn der noch irgendwie was schreibt? Oder sie?
George R. Martin.
Möchte
der Ewige. Der Ewige, genau. No. Ansonsten eigentlich nicht. Also ich bin sehr glücklich mit dem, was ich hier habe. Sapkowski hat erst geschrieben. Und ja, Münkler wäre vielleicht noch ganz nett. Aber die können sich auch gerne noch ein bisschen Zeit lassen.
Ja.
Beide.
Gut. Dann hoffe ich mal, dass diverse Verlage unsere Folge auch hören. Ich sage es jetzt zum vierten Mal. Ronald J. Pollock hat sein letztes Buch 2016 geschrieben. Ich hoffe, dass er jetzt endlich mal aus dem Knick kommt. Weil 10 Jahre ist doch eigentlich krass. Und für einen Autor, der bloß 3 Bücher geschrieben hat, die ich aber alle 3 grandios finde, muss ich zugeben, ist mir zu wenig. Und jetzt hab ich gar nicht geguckt, wie der Verlag heißt. Der Dumont Verlag. So, da haben wir doch den Übeltäter. Thomas Mann, der damals die Darktown-Reihe geschrieben hat. Der hat auch 2 weitere Bücher geschrieben. 23 und 24 erschienen in den USA. Bis heute noch nicht ins Deutsche übersetzt.
Schweinerei.
Was soll ich denn da machen? Ne, das ist...
Sitzt du zu Hause und wie Kermit stehst du an der Scheibe, so leicht weinend?
Halbstündig aktualisiere ich das Programm des Dumont Verlags im Handy und das Buch erscheint einfach nicht. Nein, im Ernst, das können die gerne mal machen. Also ist auch so ein Autor, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und jetzt weiß ich gar nicht, 4 Bücher von ihm habe ich jetzt hier im Besitz. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das 4. Buch auch im Dumont Verlag erschienen ist. Er hat aber bedeutend mehr geschrieben und es blieb aber bisher bei den 4 Büchern in deutscher Übersetzung. Ich weiß jetzt nicht, ob die schlecht liefen, dass der Verlag da gesagt hat, nee, machen wir mal lieber nicht weiter. Das könnte ja auch mal so ein Grund sein, was beim nächsten Verlag definitiv der Grund sein wird, nämlich beim Piper Verlag mit John McMahon. Nach wie vor bloß 2 Bücher erschienen. Ich habe da auch keine großen Hoffnungen, dass die restlichen Bücher von ihm ins Deutsche übersetzt werden, was sehr schade ist.
Musst du es im Original lesen?
Wahrscheinlich ja, aber da ist mein Englisch dann doch wahrscheinlich zu schlecht und als Muttersprachler weiß ich nicht. Also ich glaube, Bücher in englischer Sprache kann ich in einer Hand abzählen. Da bin ich doch lieber der auf Deutsch Lesende. So, ja, das wären meine Wünsche.
Max hat bestimmt noch den ein oder anderen Autor oder die ein oder andere Autorin.
Ja, Daniel Kehlmann darf wieder einen neuen Roman schreiben. Von dem kommt jetzt ein Gesprächsband raus. Finde ich auch schön, aber nachdem ich Lichtspiel so wahnsinnig euphorisch gelesen habe, das in Amerika auch völlig durch die Decke gegangen ist, habe ich die Hoffnung, übrigens meine These, Daniel Killmann ist der nächste deutsche Literaturnobelpreisträger. Sage ich hier heute, ist meine Prognose, wenn mal wieder ein Deutscher oder eine Deutsche, also da, vielleicht auch Jenny Erpenbeck, das wäre tragisch, aber eher Daniel Killmann. Daniel Killmann ist der nächste Autor, der das kriegen könnte. Da wette ich, wenn es mal wieder ein Deutscher wird. Und ansonsten, Christopher Clark hat auch erst, ich überlege so, von wem habe ich denn viele Bücher und lese auch alle. Marc-Uwe Kling darf den dritten Teil der Spurenfinder rausbringen. Das ist mein letzter Wunsch. Einfach, weil ich da Bock drauf habe. Ich habe es jetzt noch drei, vier Mal gehört schon. Der darf gerne noch einer.
Bin gespannt. Aber wo wir gerade beim Thema A, Jenny Erpenbeck und B, Leipziger Buchmesse sind, kommen wir mal ein bisschen zur Podcast-Planung für 2026. Das können wir eigentlich relativ kurz halten. Wir haben wieder vor, auf die Leipziger Buchmesse zu fahren. Die ist dieses Jahr vom 19.03. bis zum 22.03. Ihr werdet uns dort wahrscheinlich Freitag oder Samstag antreffen. Tendenz jetzt. Mal schauen, auf wen wir diesmal dort wieder treffen und mit wem wir dort ins Gespräch kommen. Da wird auf jeden Fall wieder der ein oder andere Plausch, denke ich, drin sein. Und vor allen Dingen freuen wir uns natürlich auf viele Bücher, die wir dann bei den Verlagen entdecken. Ein und das habe ich natürlich bemerkt in den letzten Jahren, je mehr wir uns mit den Verlagsvorschauen beschäftigen, lieber Max, desto weniger Überraschungen gibt es dann tatsächlich auf der Buchmesse. Klar, hier und da versteckt sich dann immer noch eine, die einem irgendwo durchgerutscht ist. Aber meistens ist es dann so, ah ja, hier findet man das und das. Ja, okay, das ist jetzt da. Lass nochmal reinblättern. Ja, gut, klingt wirklich ganz gut. Könnte man mal mitnehmen. Aber nichtsdestotrotz macht das wieder wahnsinnig viel Spaß, denke ich. Ich habe mal so für die Planung wieder draufgeschrieben, beziehungsweise drauf stehen lassen, wieder mindestens zwei Gäste. Das wäre schön. Letztes Jahr waren es dann doch mehr und vielleicht kriegen wir das dieses Jahr auch wieder hin und vielleicht auch wieder ein Autor oder eine Autorin oder irgendwas in der Richtung, dass wir da noch ein bisschen wieder mehr machen. Und wenn es kein Autor oder keine Autorin ist, weil wir vielleicht von verstorbenen Menschen oder Menschen, die viel zu weit weg wohnen, die Bücher lesen, dann vielleicht wieder andere Gäste, mit denen wir darüber sprechen können. Und jetzt ist quasi der Moment gekommen, wo wir uns ein bisschen über die Roadmap für 2026 unterhalten wollen, beziehungsweise euch einen kleinen Einblick gewähren wollen. Denn zum ersten Mal, glaube ich, in unserer Geschichte als Podcast haben wir ein komplettes Jahr durchgeplant. Wir hatten die letzten Jahre immer so ein paar Eckpunkte gesetzt.
Ja, das stimmt.
Und uns dann einige Monate freigelassen und dann dort so ein paar Vakanzen gehabt und überlegt, da könnte noch ein Spontanbuch reinkommen. Wir haben auch Bücher ausgetauscht natürlich. Aber das erste Mal haben wir jetzt tatsächlich das komplette Jahr relativ festgeklopft. Das kann natürlich sein, dass zwischendrin irgendwie ein Buch erscheint, wo wir sagen, das müssen wir jetzt lesen unbedingt. Oder es kann halt sein, dass wenn wir wieder einen Autor oder eine Autorin haben, die mit uns ins Gespräch kommen möchte, dass wir dann logischerweise ein anderes Buch rauspacken und ins nächste Jahr schieben oder sowas und dann lieber das Interview mitnehmen. Das ist natürlich möglich, aber Stand jetzt ist das Podcastjahr 2026 geplant und wir haben 4 Autorinnen und 6 Autoren. Also wir kommen dem Gleichgewicht da doch wieder etwas näher im Gegensatz zum letzten Jahr, wo das doch ein bisschen ungleich verteilt war. Und jetzt die Frage an euch Jungs. Unsere beiden Folgen zum Abitur. Das werden also wieder die Folgen für Februar und März sein. Die können wir doch schon verraten, oder? Was sagt ihr? Dass man sich da ein bisschen drauf vorbereiten kann?
Ja, gerne. Ja,
sehr gerne. Und dann dürft ihr gerne überlegen, welches Buch wir noch verraten und ob wir noch ein Buch verraten.
Jeder sein Highlight vielleicht?
Oh, das ist aber viel.
Ja, das wäre viel. Deswegen vielleicht noch eins ansonsten.
Okay.
Wir könnten überlegen, ob wir natürlich das ganz Große verraten, weil das so ein Jahresprojekt ist, aber das ist halt auch das größte Potenzial zu scheitern und dass wir das dann nicht schaffen aus irgendwelchen Gründen. Von daher vielleicht auch nicht. Überlegt mal kurz, unsere beiden Folgen für die Schulliteratur bzw. das Abitur werden dieses Jahr im Februar Johannes Herweg sein, bis die Sterne zittern. Und dann, das fand ich ganz interessant, wir haben auf Spotify, glaube ich, eine Anfrage, einen Kommentar bekommen, ob wir denn nicht Jenny Erpenbecks Heimsuchung lesen könnten. Und ja, wir lesen Jenny Erpenbecks Heimsuchung und zwar im März wird die Folge dazu kommen. Und das bereiten wir natürlich wie die letzten Jahre auch literaturmäßig auf, beziehungsweise das bereiten wir natürlich, wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben, Abitur beziehungsweise schultechnisch auf, sodass ihr möglichst gut vorbereitet in eventuelle Prüfung dazu gehen könnt. Und das war letztendlich, ja, genau. Und jetzt an euch beiden die Frage, wollen wir noch ein weiteres Werk verraten oder gibt es noch ein, was ihr so highlightmäßig mit unterbringen wollt? Ja, nein, vielleicht.
Sehr gern.
Ja, Alex, bitte.
Oh, ich wollte jetzt hier nicht. Wollen wir den nach Sommer?
Also kurz
machen wir uns selber ein bisschen Druck. Machen wir uns selber ein bisschen Druck, wenn wir den nämlich jetzt nennen. Dann dürfen wir nicht scheitern. Und jetzt haben wir ja genug Zeit, den zu lesen.
Okay.
Ab jetzt.
So, einverstanden, Max?
Jawohl.
Okay. Dann, lieber Max, es war dein Vorschlag.
Jawohl. Wie man schon in meinen anderen Literaturwünschen für dieses Jahr gehört habe, bin ich derzeit im Osten unterwegs. Und ein weiterer großer russischer Autor wird uns, ich hoffe nicht heimsuchen, aber doch sein Buch wird uns hier einen Besuch abstatten. Es ist Fjodor Dostojewski und das Buch ist Die Brüder Karamasow. Warum haben wir Sorge, dass das scheitern könnte? Es ist lang. Und es ist umfangreich und es ist echt anspruchsvoll. Dementsprechend schauen wir mal, wie wir die 1296 Seiten überwinden. Aber ich freue mich sehr drauf, das muss ich auch sagen. Ich habe richtig, richtig Bock.
Ja, geht mir genauso. Das war, liebe Hörerinnen und Hörer, auch der Grund letztendlich, warum wir das die ganze Jahresplanung schon festgeklopft haben. Wir haben festgestellt, dass wir die letzten Jahre nach der Sommerpause immer ein relativ oder immer umfangreichere Bücher besprochen haben. Münkler zum Beispiel, etc. Und also interessanter andersrum. Wir haben halt bemerkt, dass wir nach den Sommerferien immer umfangreichere Bücher besprochen haben. Zum Beispiel Herfried Münkler, Macht im Umbruch oder eben die wunderbare Fantasy-Schmonzette Fourth Wing. Was alles Bücher waren, die 500 Seiten plus hatten. Und wir haben uns dementsprechend mal zusammengesetzt und überlegt, ob wir nicht generell in der Folge nach den Sommerferien auch mal uns an umfangreichere Werke rantrauen, beziehungsweise das sozusagen zu so einer wiederkehrenden Folge machen. Weil ansonsten sagen wir ja immer 200 bis maximal 250, 300 Seiten ist so das absolute Limit pro Buch, pro Monat. Durch die eingeführte Sommerpause haben wir die Möglichkeit, eben was Umfangreicheres zu lesen. Und da haben wir uns gesagt, naja, wenn, dann gleich richtig. Und da sind die Brüder Karamasow uns jetzt in den September reingeschlittert. Und wie Max gerade schon sagte, 1296 Seiten. Aber, also ich zumindest habe richtig Bock drauf. Und mal schauen, ja, wie wir das so über das Jahr verteilen und wie wir das dann auch schaffen.
Das übrigens nur so viel, ohne was verraten zu wollen. Ich finde unser Jahr, wie gesagt, wir wissen, was wir grob lesen wollen, oder nicht nur grob, wir wissen ja im Großen und Ganzen, was wir lesen wollen. Ich bin doch der Meinung, dass das eines unserer, oh Gott, das hört sich jetzt blöd an, literarischsten Jahre, würde ich fast sagen. Das ist natürlich Quatsch, wir lesen ja immer Bücher, aber es ist überhaupt ein Jahr, auf das ich mich sehr freue.
Ein Highlight-Jahr.
Wir haben mindestens 2 Nobelpreisträger dabei. Wir haben mit Dostojewski natürlich einen der Klassiker überhaupt der Weltliteratur. Es kommt aber definitiv noch ein zweiter großer Name der Weltliteratur. Wir haben ich würde sagen, mindestens 3 Klassiker dabei.
Ja, ist eine gute Mischung, ne? Wir haben bei vielen Dingen eine ganz gute Mischung drin, ja.
Wir haben, ich glaube, unser letztes Buch stammt von einem Autor, den wir bereits gelesen haben. Ja, ne? Nicht, dass ich jetzt Mist erzähle.
Den haben wir noch nicht gelesen.
Nee. Dann haben wir dieses Jahr tatsächlich nicht einen Autor, keine Autorin drin, die wir vorher schon mal hatten. Das eigentlich auch gut. Also ich freue mich wahnsinnig auf dieses Buch und es sind durchaus auch sehr einflussreiche Bücher dabei.
Das würde ich auch so bestätigen.
Dann hoffen wir nur noch, dass es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch so gut gefällt, dass da Bücher dabei sind, die euch interessieren, beziehungsweise von denen ihr vielleicht auch überrascht seid, dass sie hier sich im Podcast wiederfinden. Wenn ihr keine weisen Worte mehr habt, würde ich ansonsten sagen, das war's mit unserem kleinen, kurzen, doch jetzt einstündigen Ausblick auf das Jahr 2026. Wir hoffen, es hat euch gefallen und einen kleinen Einblick gegeben in das, was wir so arbeitstechnisch vorhaben, was wir vielleicht privat lesen wollen. Ihr könnt uns natürlich wie immer ganz gerne schreiben auf Spotify oder auf anderen Kanälen, was ihr lesen möchtet im nächsten Jahr. Und natürlich auch sehr gerne, wie ihr generell das Podcast-Jahr 2025 erlebt habt, ob da für euch viele Highlights dabei waren und was ihr vielleicht auch von diesem Jahr von uns noch erwartet oder was ihr da gerne hören wollen würdet. Das hilft uns immer ein bisschen auch hier natürlich weiter an uns zu arbeiten. Ansonsten bleibt mir erstmal nichts weiter zu sagen, außer bleibt gesund und lest was Schönes.
Dem schließe ich mich an. In diesem Sinne, Tschurio.
Tschüssikowski.